Wir sind in der Predigtreihe Jesus-Begegnungen und wir haben heute schon viel über Gebet gehört und genau damit machen wir weiter. Heute ist die Überschrift mit durch Jesus zum Vater beten und ich möchte mit einem Zitat anfangen. Das steht in The Teacher's Commentary, ich habe keine Ahnung, wer es also gesagt hat, aber ich fand es gut. Da steht, Prayer is not performance. Prayer, not performance, is at the heart of our new life. Spirituality is found in depending, not in doing. Oder auf Deutsch, Gebet, nicht Leistung, steht im Zentrum unseres neuen Lebens. Geistliches Leben wird in der Abhängigkeit zu Gott gefunden und nicht im Machen. Und ich fand das so gut, dass ich das vor diese Zeit, die wir jetzt gemeinsam miteinander haben, stellen möchte. Prayer, not performance, is at the heart of our new life. Ich möchte mit euch heute drei Fragen anschauen. Die erste Frage ist, wie ist Gott? Die zweite Frage ist, wer ist Gott? Und die dritte Frage ist, wie lebe ich in einer engen Beziehung mit ihm? Und wenn du letzte Woche da warst und du Silkes Predigt gehört hast und sie gesagt hat, wir brauchen die enge Beziehung mit Gott, dann denkst du dir, ja, dann möchte ich heute noch einen Schritt weitergehen und möchte dir einfach einen Weg geben, wie du in diese engere Beziehung hineinwachsen kannst. Und die ersten Fragen, wie ist Gott, wer ist Gott, denkst du dir, ach, kann ich schon lang, die sind essentiell wichtig. Die müssen wir klar verstanden haben, damit wir in diese enge Beziehung mit Gott hineinkommen können. Andere und ich studieren ja zusammen an der Akademie für Weltmission. Und wir haben einen Kurs gemacht zum Thema Christentum und Islam. Und ich liebe es, wenn ich es lernen darf. Ich liebe es, wenn ich studieren darf. Und noch viel mehr liebe ich es, wenn Gott mir etwas von sich offenbart. Kennt ihr das, wenn man eine Offenbarung Gottes hat, wenn sich etwas in dem Herzen bewegt und man einfach nur dasteht und sagt, Gott, du bist so toll, du bist so gut. Und so ein Erlebnis hatte ich. Und ich sage euch jetzt eine Wahrheit und ihr werdet sagen, kenne ich schon, aber sie ist so gut. Grace changes everything. Die Gnade verändert alles. Und ich durfte das wie so eine Zwiebel wieder eine Schicht wegmachen und nochmal tiefer da drauf gucken und staunen. Die Gnade verändert alles. In allen Religionen ist es so, dass der Mensch Wege sucht und finden muss, sich zu Gott aufzuschwingen. Und das Christentum ist die einzige Religion, in der sich Gott in seiner Gnade herabbeugt. Das möchte ich euch heute aufrollen, darstellen. Ich möchte, dass ihr genauso darüber staunt und euch freut wie ich. Das ist so cool. Und ich nehme einfach den Islam als ein Beispiel. Im Islam gilt der Mensch als von Natur aus gut. Und das heißt, er ist eigentlich fähig, sein Leben so zu führen, dass er in den Himmel kommt. Und das ganze Leben ist eigentlich eine Prüfzeit, wo am Ende die Stunde des Wiegens ist, wo die guten Taten gegen die schlechten Taten aufgewogen werden, wo man sich so eine ganz große Waage einfach vorstellen muss. Und je nachdem, ob man mehr schlechte Taten oder mehr gute Taten hatte, kommt man entweder in den Himmel oder man kommt in die Hölle, also ins Paradies oder in die Hölle. Und die Barmherzigkeit Allahs sieht so aus, dass er den Koran gegeben hat. Das heißt, da steht drin, was man tun muss, damit man möglichst viele gute Taten haben kann. Und bis zu dem Moment, wo diese Waagschale ist, ist der gläubige Muslim im Unsicheren. Reicht es, was ich mache? Habe ich genug gute Taten? Oder habe ich vielleicht auch ganz viele schlechte Taten, die ich gar nicht weiß? Habe ich Dinge getan, die mir unklar sind? Ich weiß nicht. Wird es reichen? Wird es reichen? Man kann also sagen, im Islam schwingt sich der Gläubige zu Gott auf. Ja, durch gute Taten schafft er es, da hochzukommen, dass die Waage zu seinen Gunsten ausschlägt und er ins Paradies gehen kann. Und im Christentum, da gibt es gar keine Waage. Im Christentum kennt ihr den Begriff das Endgericht. Unrecht kann durch nichts wieder gut gemacht werden. Stellt euch vor, du hast jemanden umgebracht. Du kannst tun, was du willst. Du kannst noch so vielen Omas über die Straße helfen. Du kannst deinen Job aufgeben. Du kannst nur noch für Obdachlose da sein. Die Tatsache, dass du jemanden umgebracht hast, wird sich nicht mehr aufwiegen. Du kannst nichts tun, um das ungeschehen zu machen. Im Christentum gilt, der Mensch ist eben nicht von Natur aus gut. Und jetzt mein Reality-Check an euch. Bist du von Natur aus gut? Hast du noch nie gesündigt? Wir können Stunden vielleicht zubringen, ohne zu sündigen. Aber es ist unmöglich für uns, durch ein Leben zu gehen, ohne jemals Unrecht zu tun. Und das Fazit davon ist, in unserem Endgericht, in unserem Prozess, sind wir rechtmäßig schuldig. Du bist rechtmäßig schuldig. Du müsstest verurteilt werden. Fazit, du kommst nicht in den Himmel. Das ist eine recht doofe Religion. Also, wenn an der Stelle Schluss ist, dann ist es so ziemlich das Hoffnungsloseste, was man sich vorstellen kann. Aber an der Stelle ist nicht Schluss. An der Stelle ist nicht Schluss. Gott, Gott, der ohne Sünde ist, Gottes Sohn, Jesus Christus, kommt auf die Erde. Er lebt ein Leben hier auf der Erde und er sündigt nicht. Oh Gott, schenkt dir seine Gerechtigkeit. Es ist nicht deine Gerechtigkeit, es sind nicht deine guten Taten, sondern es ist seine Gerechtigkeit. Das heißt, Gott öffnet dir den Himmel. Du kommst nicht da hoch, aber Gott öffnet dir den Himmel. Es ist keine Waagschale. Gott rechnet deine Sünden nicht mit seiner Sündlosigkeit auf, bis deine Waagschale ein bisschen besser ist. Bei Gott gilt nicht, okay, Anderles Waagschale, die war gar nicht so schlecht, da muss ich nur ein bisschen was draufwerfen. Und bei Jessie, oh, die sieht ganz schlimm aus, da muss ich richtig, richtig viel draufwerfen, damit sie noch hochkommt. Sondern wir haben alle gesündigt. Wir sind alle rechtmäßig schuldig. Und Gott schreibt in dem Buch des Lebens neben deinen Namen, ich habe die Schuld gesühnt. Ich habe das Strafmaß erfüllt. Das heißt, wenn am Ende der Zeit der Gerichtsprozess beginnt, die Bücher aufgeschlagen werden und dein Name aufgerufen wird, dann steht daneben, die Strafe wurde bereits abgegolten. Du bist rechtmäßig frei. Du bist frei. Wenn jemand ins Gefängnis kommt und er hat seine Strafe abgebüßt, dann ist er frei. Du bist rechtmäßig frei, weil Jesus für deine Schuld, für deine Strafe bezahlt hat. Und wenn du jetzt sagen kannst, Jesus Christus ist mein Herr und mein Erlöser, dann gilt es für dich jetzt. Du musst dich nicht fragen, wenn ich jetzt doch noch sündige, gilt es dann morgen nicht mehr für mich? Du bist frei. Du bist versöhnt mit Gott. Du hast ewiges Leben. Und das schon jetzt. Gott weiß um unsere absolute Unfähigkeit, uns selbst zu erlösen. Und in seiner Gnade ist er der Gott, der sich herabbeugt. Weil wir nicht hochkommen können, ist er der Gott, der sich herabbeugt. Und er erhebt uns. Grace changes everything. Die Gnade ändert alles. Ich bin davon überwältigt. In diesem Kurs war ich davon überwältigt. Mir ist es so bewusst geworden, was für ein Gott, was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, diesen Gott kennen zu dürfen. Calvin hat gesagt, im Grunde brauchen wir zwei Dinge. Die Erkenntnis Gottes und Selbsterkenntnis. Und ich habe euch jetzt gezeigt, es gibt so zwei unterschiedliche Sichtweisen auf Gott eben. Entweder man muss sich hoch bewegen oder Gott beugt sich zu uns herab. Dein Gottesbild, die Art und Weise, wie du Gott siehst, entscheidet darüber, wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Mein und dein Gebet spiegeln wieder, was wir über Gott denken. Und ich möchte nochmal den Islam als ein Beispiel heranziehen, weil es einfach ein sehr gutes Beispiel ist. Gläubige Muslime beten 5-mal am Tag mindestens. Dieses Gebet ist klar vorgegeben, die Richtung des Gebets, die Haltung des Gebets, der Inhalt des Gebets, das ist alles festgelegt. Und jedes Gebet, das gesprochen wird, ist ein klitzekleines Gewicht auf der Waage für die guten Taten. Und jedes Gebet, das nicht gesprochen wird, das versäumt wird, ist ein klitzekleines Gewichtssteinchen auf der negativen Seite der Taten. Die Art und Weise, wie ich über Gott denke, entscheidet darüber, wie ich bete und ob ich bete und warum ich bete. Im Islam geht es darum, sich aufzuschwingen. Allgemeine Wahrheit. Wie du denkst, dass jemand ist, entscheidet darüber, wie du dich ihm gegenüber verhältst. Stimmt es? Ich mache euch ein Beispiel. Du hast einen neuen Job. Ich arbeite schon seit einer Weile in dieser Firma. Du kommst zu mir und sagst, du arbeitest da doch schon, hast du schon von dem und dem gehört, das ist mein neuer Chef. Und dann sage ich, wow, Respekt. Und da arbeitest du jetzt. Na, wenn ich du wäre, würde ich mich warm anziehen. Und dann würde ich sagen, wieso? Dann würde ich sagen, also der beobachtet. Und der erwartet schon Perfektion und der bewertet dich. Und er lässt dich erstmal kommen. Also, ja, pass auf, was du tust. So, am nächsten Tag ist dein erster Arbeitstag. Wie gehst du da rein? Alternativ, du kommst, sagst, ich habe einen neuen Job bei dem und dem. Ich sage, wow, boah, hast du Glück. Das ist so ein cooler Chef. Der ist für seine Mitarbeiter. Der fördert die Leute. Ich wünschte, ich wäre in seiner Abteilung. Der ist wirklich, mit dem kannst du Spaß haben. Der erwartet gute Arbeit. Wirklich, der hat hohe Standards. Aber der hilft dir, wenn er merkt, dass es für dich schwierig ist. Der ist echt interessiert an seinen Mitarbeitern. Wie laufst du da rein? Würde das was in dir ändern? Ich glaube schon. Frage an dich. Wie denkst du über Gott? Kannst nur du beantworten. Gib dir eine Sekunde Zeit. Wie denkst du über Gott? Gott beugt sich zu uns herab. Und zweitens, Gott ist unser Vater. Ich möchte jetzt gar nicht nur theoretisch über wie beten Christen erzählen, sondern ich möchte mit uns gemeinsam in Lukas 11, 1 bis 13 reinschauen und uns von Jesus einfach selbst erklären lassen, wie wir beten sollen. Und ich erzähle euch einfach die Begebenheit, was sich zugetragen hat. Jesus betete. Jesus betete viel übrigens. Jesus hatte eine Gewohnheit des Betens. Er betete morgens und manchmal betete er auch eine Nacht durch. Und Gebet war ganz normal in Jesus' Beten. Es war also nicht ein Ausnahmezustand in seinem Leben, sondern Jesus betete. Und sein Jünger kommt, wartet ab, bis er fertig ist mit dem Gebet und bittet ihn, lehre uns beten. Leute, es ist nicht so, dass dieser Jünger noch nie gebetet hätte. Es war normal im Judentum zu beten. 3-mal am Tag war Pflicht. Die Schma, die Amida wurden von allen täglich gebetet. Dieser Jünger war kein Gebets-Newcomer, der sagt, wie, du betest? Was ist das denn? Erzähl mir mal. Sondern verglichen mit uns war, was Häufigkeit und Intensität des Gebets angeht, wahrscheinlich jeder Jünger ein absoluter Gebetscrack. Nur mal so. Aber es war üblich, dass Jünger ihre Rabbis gefragt haben, Rabbi, lehre uns beten. Und es war also okay, dann zu fragen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Jünger regelmäßig da standen und einfach nur so von Ferne gesehen haben, wie Jesus betet und sich schon immer gedacht haben, was macht er? Ich glaube, dass Jesus Gebetsleben ganz anders war als alles, was sie bis dahin kannten. Aber Jesus freut sich über den Wunsch und er kommt gerne diesem Wunsch nach und er setzt an und er sagt, Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater. Stille. Schock. Die Augen der Jünger waren riesengroß. Was? Wir sollen mit Vater anfangen? Vater? Du kannst doch nicht vor Gott kommen und einfach Vater sagen. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Im Alten Testament war es durchaus, kommen Stellen vor, wo Gott Vater genannt wird, aber doch nicht in der persönlichen Anrede. Das geht doch nicht. Jeder Jude betete selbst zu Gott. Und dann gab es die Priester und die Leviten. Und die waren noch mal ein Stückchen näher an Gott dran. Und dann gab es natürlich die Psalme von David. Und David hat eine wunderbare Zeit gehabt mit dem Herrn. Aber es war undenkbar, dass man vor Gott kommt und sagt, Vater. An anderer Stelle sogar, aber lieber Vater. Der Trennungsgraben war eigentlich riesengroß. Und jetzt kommt Jesus, jetzt kommt Gottes Sohn und er selbst hebt diesen Abstand auf. Und er sagt, ihr dürft euch sogar Kinder Gottes nennen. Ihr seid Kinder Gottes geworden. Ihr dürft sagen, aber lieber Vater, wir können zu Gott kommen und wir dürfen ihn Vater nennen. Ihr habt keine Ahnung, was für ein Vorrecht das ist. Ich selbst habe keine Ahnung, was es bedeutet. Aber es ist unermesslich, dass wir zum Schöpfer von Himmel und Erde, dem, der alles gemacht hat, kommen dürfen und sagen dürfen, aber lieber Vater. Das ist so eine Gnade, so ein Geschenk. Und die alles entscheidende Frage ist, in welcher Beziehung stehst du oder stehe ich zum Empfänger meines Gebets? Wer ist Gott für dich? Hast du das in deinem Herzen begriffen, dass du kommen darfst und dass du sagen darfst, Vater? Hast du ein Kindschaftsverhältnis zu Gott? Hast du in deinem Herzen, nicht in deinem Kopf, kannst du es mir nicht wiederholen, sondern hast du in deinem Herzen begriffen, dass Gott auf dich blickt als ein liebender Vater? Dass er auf dich blickt und sagt, mein Kind, mein Kind. Ich möchte gar nicht über das Vaterunser heute sprechen. Das hatten wir letztes Jahr im November, da hatten wir Steve Croker da und der hat eine super Predigt zum Vaterunser gehalten. Guckt auf der Homepage, hört es euch an. Ich möchte weiter über diese Beziehung reden, die Jesus jetzt seinen Jüngern gerade eröffnet, die so in der Form noch nicht da war. Gebet verbindet uns mit Gott. Das ist die Beziehung, die Jesus uns jetzt weiter ausführt. Er bringt jetzt folgendes Gleichnis. Ein Mensch bekommt mitten in der Nacht Besuch von einem reisenden Freund. Und da ist in Israel war es mehr als üblich, wenn du Besuch bekommen hast, dann musst du diesen Besuch bewirten. Das ist Pflicht. Das ist nicht irgendwie so wie bei uns, wo man sagt, was machst du jetzt? Komm morgen wieder. Das Maritim ist da hinten, miet dir ein Zimmer. Ich freue mich, komm zum Frühstück. Sondern der kommt, der klopft an und es ist selbstverständlich, dass du für ihn, für seine Mitreisenden, für seine Tiere irgendwas zum Essen organisierst, dass er gut bei dir unterkommt. Dummerweise war dieser Besuch aber unangekündigt. Das heißt, die Person hatte keine Ahnung, dass er Besuch kommen wird. Er hat zufällig, das könnte auch in unserem Haushalt so sein, zufällig kein Brot da. Es gibt auch sonst nichts zum Essen. Einfach nichts. Das heißt, er nimmt seinen ganzen Mut zusammen, marschiert los, geht zu seinem Nachbarn, hämmert kräftig gegen die Tür. Es gab keine Klingeln. Er weckt seinen Nachbarn. Er weckt das ganze restliche Dorf, weil wahrscheinlich alle mitgekriegt haben, dass der ihm gerade die Tür einschlägt. Und sagt, hey, mein Freund ist von der Reise gekommen, kannst du mir bitte etwas Brot leihen? Der Nachbar ist entgeistert. Stellt euch das, alle diejenigen, die Kinder haben, stellt euch vor, ihr habt eure Säuglinge gerade im Bett, eure kleinen Kinder schlafen, ihr schlaft alle zusammen, es ist gerade gemütlich und schön und warm, morgen ist ein harter Tag und irgendeiner rennt euch gerade die Bude ein. Der Säugling wacht auf, die Kinder fangen an zu heulen, die Frau kriegt deswegen schlechte Laune. Du stehst da, ja, und denkst dir einfach nur, nein! Und Jesus sagt, hey, selbst wenn dieser Nachbar ihm das Brot nicht gibt aus Freundlichkeit, so gibt er ihm doch das Brot, weil der so dermaßen unverschämt ist und so ein Radau gemacht hat und so vehement war, dass er allein deswegen aufstehen wird, zur Tür schlürfen wird, ihm das Brot geben wird und sagen wird, verschwinde. Was Gott damit nicht sagen wollte ist, was Jesus damit nicht sagen wollte ist, dass Gott ist wie dieser Nachbar. Dass Gott megamäßig angenervt ist von unseren Gebeten, aber wenn wir lang genug und auch einfach nur nervig genug sind, wird Gott sagen, na gut, dann sollt ihr euren Willen haben. Das ist nicht die Aussage, sondern die Aussage Jesu ist, und Gott ist eben nicht wie dieser Nachbar. Gott liebt es, wenn ihr kommt und wenn ihr betet. Und wenn schon der Nachbar, der es echt hasst, das Brot gibt, wie viel mehr wird Gott, der euch einlädt, zu ihm zu beten, euch geben, um was ihr bittet. In Lukas 11,10 steht, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Bittet, es wird euch gegeben werden. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an und es wird geöffnet werden. Das sagt Jesus euch und er kennt Gott und er ist Gott. Kommt zu Gott. Ist das die Gebetshaltung, die ihr habt? Wisst ihr, dass Gott euch die Tür schon aufmacht und sagt, hey, du brauchst nur klopfen. Ich höre gerne. Ich mach auf. Bitte und ich will dir geben. Aber Jesus geht noch weiter und er möchte den Jüngern noch viel besser erklären und mehr zeigen, wie Gott ist. Und deswegen fährt er fort und er sagt, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm eine Schlange geben? Oder wer von euch auch, der um ein Ei gebeten würde, würde einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr wirklich böse seid, euren Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn bittet? Alle Eltern, die hier im Raum sind, werden mir jetzt zustimmen. Und alle Kinder, die hier im Raum sind, das seid ihr alle in irgendeiner Form, glaubt mir. Als ein Elternteil freust du dich über nichts mehr, als wenn dein Kind zu dir kommt. Wenn dein Kind Probleme hat, wenn Sachen schwierig sind, dass es mit dir teilt und nicht versucht, sein Leben vor dir irgendwie fernzuhalten und es alleine zu machen. Ich liebe es, wenn meine Söhne zu mir kommen und mir einfach erzählen, wie ihr Tag war. Ich liebe es, wenn sie meine Nähe suchen, wenn sie das Gespräch mit mir suchen. Ich stehe nie da und sage, langweilig, ja, schon wieder Kindergarten, och. Sondern ich stehe da und ich freue mich über jedes Wort. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn sie mir erzählen. Und es ehrt mich, wenn meine Kinder zu mir kommen und mir auch erzählen, wenn Sachen nicht gut gelaufen sind. Das ehrt mich. Und es wird mich, wenn sie größer werden und wenn die Probleme größer werden, wird es mich noch mehr ehren, wenn sie kommen und wenn sie erzählen, was gerade auch nicht gut läuft. Und wenn ich kann, dann erfülle ich alle Bitten meiner Kinder. Wenn es in meiner Macht liegt und wenn es ein Wunsch ist, der ihnen gut tut, dann werde ich alles tun, um das irgendwie zu ermöglichen. Und ich werde, wenn sie Hilfe suchen und Hilfe brauchen, werde ich alles tun, um ihnen zu helfen. Das Einzige, was ist, ist, ich bin limitiert. Es wird Situationen geben, wo ich nicht helfen kann. Und sie werden manchmal Dinge wollen, wo ich nicht helfen werde, weil das, was sie wollen, nicht unbedingt eine gute Idee ist. Gott ist so viel besser als deine Eltern, als ich als Eltern, als jeder Vater, jede Mutter, die jemals gelebt hat. Er ist der absolut gute Vater. Und jetzt möchte ich euch ansprechen, möchte zu euch sagen, ihr Jünger, Gott ist euer Vater, Gott ist gut und er ist nur gut. Er ist der Gott, der sich zu dir herabgebeugt hat. Er schenkt dir sein Kind zu sein. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich möchte abschließend ein paar Fragen an dich stellen, einfach damit du dein Bild, das du von Gott hast, damit du das Verständnis, das du von Gott hast, hinterfragen kannst. Manchmal ist das, was wir denken, was wir glauben, was ganz anderes als das, was wir glauben, dass wir glauben. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns echt werden. Und wir können jederzeit zu Gott gehen und wir können ihn bitten, Herr, wo ich in meinem Herz noch nicht begriffen habe, wer du bist, zeig du mich dir. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Und er sagt uns selber zu, wenn ihr mich bittet, wie viel mehr werde ich euch meinen Heiligen Geist geben. Ja, Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Er spielt mit uns nicht Versteck, sondern er will sich uns offenbar werden, machen. Also meine Frage an dich ist, welches Bild von Gott hast du? Wenn du auf dein Gebet blickst, wie betest du? Welches Verständnis von Gott liegt eigentlich der Art und Weise, wie du betest, zugrunde? Betest du, weil du etwas umgesetzt haben möchtest? Oder betest du, weil du musst? Oder betest du, weil es einfach keine andere Lösung mehr gibt, als zu beten? Betest du, weil du die Beziehung mit Gott suchst? Weißt du, dass Gott dein guter Vater ist, der weiß, was du brauchst und der alles tut, damit dein Leben gelingt, damit dein Leben maximalen Ewigkeitswert hat, damit es dir gut geht an Körper, Geist und Seele? Wenn du den tollsten Vater hast, sag, genießt du die Zeit in seiner Gegenwart? Teilst du deine Sorgen mit Gott? Erwartest du Hilfe von ihm? Vertraust du Gott, dass er es richtig macht, auch in den Situationen, in denen du was anders machen würdest? Leute, mein Appell heute an mich vorrangig und an euch ist, wir müssen mehr beten. Wir müssen mehr beten. Ich stehe da und denke mir, ich wünsche mir so sehr eine engere Beziehung mit Gott. Silke predigt und ich denke mir, ja, ich will mehr Beziehung mit Gott. Ich brauche eine engere Beziehung mit Gott. Aber ich bete nicht. Ich möchte Gott näher kommen. Ich möchte eine engere Beziehung mit Gott kommen. Ich bin überzeugt, es gibt nichts Besseres, als nah an Gott dran zu sein. Und dann ist es egal, was in deinem Leben passiert. Du hast einen Fels, du hast einen Anker, du hast eine feste Burg. Du kannst dich bei Gott bergen. Weil es gibt nichts Realeres als Gott. Deswegen möchte ich euch einladen für die nächste Woche. Lasst uns beten lernen. Lasst uns lernen, vor Gott zu kommen, ihm unseren Alltag zu bringen, mit Gott über unsere Zukunft zu sprechen. Gott in unsere Misserfolge und unser Versagen hineinschauen lassen. Sprech mit Gott über die Dinge, die du eigentlich mit deinem besten Freund teilen würdest. Sprech mit Gott über die Gemeinde, über deine Freunde, über deine Ehe, über deine Familie, über deine Eltern, über deine Kinder, über dieses Land, was immer dich beschäftigt. Sprech mit Gott und lern ihn kennen. Und du kannst Gott nicht nerven. Du kannst Gott nicht zu viel reden. Genieße seine Liebe. Erfahre seine Hilfe. Einer meiner Lieblingssätze ist, dass in dem Psalm steht, wir dürfen uns bergen im Schatten seiner Flügel. Ich stelle mir das vor, wie Gott so ein riesengroßer Vogel ist. Das passende Wort ist natürlich Adler, aber nehmen wir einfach mal Vogel. Ja. Ein riesengroßer Vogel. Und wenn ihr mal so einen Vogel hattet und gehalten habt, da wo der Flügel ist, da ist es herrlich warm. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe warm. Ja. Stellt euch vor, ihr dürft bei einem riesengroßen Vogel unter den Flügel, da wo es warm ist, da wo ihr sicher seid, wo der Flügel drüber gebreitet wird. Direkt da, wo der Flügel aufhört und die Brust des Vogels ist, kommt dann auch gleich der Schnabel. Das ist ein sicherer Ort. Ich liebe das. Ich weiß nicht, ob es euch was bringt. Ich liebe es, mir vorzustellen, dass ich mich im Schatten seiner Flügel bergen darf. Ich habe euch drei Fragen gestellt. Das erste ist, wie ist Gott? Und ich glaube, ich habe einen Teil davon beantwortet. Die zweite ist, wer ist Gott? Gott ist unser Vater. Ich habe auch das ein Stück weit beantwortet. Und die dritte Frage ist, wie lebe ich in einer engen Beziehung zu Gott? Und die Antwort ist, bete. Bete. Und das möchte ich jetzt für uns tun. Herr, ich bitte dich, dass du uns neu hineinführst in das Gebet. Herr, da wo wir so viele Ängste haben, dass du uns nicht begegnest, wo wir lieber was tun, als dass wir vor dich kommen und uns dir ausliefern. Herr, wir wollen neu kommen. Wir wollen als deine Kinder zu dir kommen. Vater, Herr, wir wollen uns im Schatten deiner Flügel bergen. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, wie wir beten können, wie wir zu dir sprechen können, wie wir in diese enge Beziehung mit dir kommen können. Herr, wir wollen von dir alles erwarten. Wir wollen auf dich blicken. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Herr, du bist derjenige, von dem alle guten Gaben kommen. Du bist derjenige, der zu uns sagt, wir sollen uns nicht sorgen, denn du sorgst dich um uns. Herr, wir bitten dich um deine Hilfe. Herr, wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen von uns einen Weg bahnst, wie wir näher an dich herangehen können. Herr, wir bitten dich, dass da, wo unsere Blicke ganz schnell nach links und rechts weichen, wo uns noch einfällt, was wir alles tun müssen, dass du liebevoll unseren Blick auf dich ziehst. Herr, dass wir mehr von dem erkennen, wie lieb du uns hast, wie gnädig du bist, wie barmherzig du bist. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Herr, erfüll unsere Herzen mit einer neuen Liebe. Lass uns neu staunen. Lass uns durch und durch durchdrungen sein, dass Gnade alles ändert. Und dass du uns gnädig bist. Erfülle uns, Herr. Amen.